In Christus grüße ich alle sehr herzlich. Danke für die freundliche Begrüßung. Ich bin sehr gern heute Morgen hier und den Gottesdienst mitzuerleben. Im Haus Gottes, der Gemeinde. Und er hat versprochen, hier zu sein durch seinen Geist. Das hat er auch schon gezeigt. Wir haben so viel Grund, froh zu sein und ihm zu danken. Gnade sei mit euch. Und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Er schenke uns auch jetzt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz, ein Wort, das wir uns nicht selber geben können. Wir haben ja, wurden eben erinnert an diese Gesamtüberschrift, inspirierend weitersagen in diesem Jahr. Das Thema dann heute, wie sage ich es meinem Nachbarn? Ich habe daraus, aber das passt genau, fügt sie genau da ein. Das Thema formuliert, Nachbarschaft kann eine Brücke zu Jesus sein. Nachbarschaft kann eine Brücke zu Jesus sein. Wen kann das betreffen? Wer ist mit Nachbarn gemeint? Jemand, der im selben Haus wohnt? Oder man grüßt sich über den Gartenzaun? Auch eine Mitschülerin kann es sein, ein Arbeitskollege? Ein Tischnachbar in der Kurklinik vielleicht, eine Beifahrerin auf der Autobahnfahrt und vieles mehr. Also wir können jemandem kurz oder für länger zum Nachbarn werden. Ich komme auf Nachbarsein gleich zurück. Vor ein paar Tagen kehre ich von einer frühen Besorgung heim und treffe vor dem Haus auf einen Mann, den ich nicht kenne. Ich denke, der sucht wen. Also frage ich, kann ich Ihnen helfen? Er zeigt von den 4 Klingelschildern auf das mit den Namen Hoekstra und sagt, ist aber niemand zu Hause. Das trifft sich gut, sage ich. Ich heiße so und Sie wollen zu uns? Ja, um den Pullover abzuholen, den Sie über eBay verkauft haben. Na, dann kommen Sie mal rein, sage ich. Er nimmt das Kleidungsstück, nagelneu, nur mir passt es nicht wirklich, und greift in die Hosentasche. Hier das vereinbarte Geld, das hatte ich in dem Moment gar nicht mehr auf dem Schirm. Dann verabschieden wir uns. Weshalb erzähle ich das? Dieser Mann suchte uns, hatte uns gefunden, war an der richtigen Adresse. Ich konnte ihm das geben, dessen wegen er gekommen war, und er war zufrieden. Wenn wir ins Evangelium schauen, was stellen wir fest? Immer wieder hat Jesus seinen Zuhörern Fragen gestellt. Und seine erste Frage, von der uns die Bibel berichtet, ganze 3 Wörter, was sucht ihr? Wie kam es zu dieser Frage? Johannes der Täufer hatte 2 seiner Jünger auf Christus, das Lamm Gottes, aufmerksam gemacht, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Und daraufhin gehen sie hinter Jesus her. Er dreht sich um, fragt sie direkt, was sucht ihr? Und ihre Antwort, Rabbi, also Meister, wo wohnst du? Weshalb fragen die so? Hätten sie gern seine Adresse? Möchten Sie wissen, wer seine Nachbarn sind? Nein. Sie möchten Jesus näher kennenlernen. Es zieht sie zu ihm hin. Ich sollte besser sagen, er zieht sie zu sich hin. Also mehr als eine flüchtige Begegnung, das ist es, was sie sich wünschen. Und ich bin sicher, wisst ihr, Jesus freut sich darüber. Auch heute freut er sich, wenn jemand ihn näher kennenlernen will. Diese 2 lädt er gleich zu sich ein. Kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Und sie lassen sich das nicht 2-mal sagen, gehen mit ihm. Das war etwa 4 Uhr nachmittags. Für den Rest des Tages, so erfahren wir, bleiben sie dann bei ihm. Jesu Geschichte mit ihnen aber geht weiter, viel weiter. Nicht nur für ein paar Stunden bleiben sie bei Jesus, sondern ihr Leben lang folgen sie ihm nach, weil er sie dazu beruft. So ist das bei Jesus, wisst ihr. Die Beziehung zu ihm ist nicht befristet. Also vieles im Leben schließen wir ja irgendwann ab. Die Schulzeit endet nach einer Reihe von Jahren. Jünger, aber Schüler von Jesus, bleiben wir als bekehrte Menschen ein Leben lang. Eine Jacke, die aus der Mode gekommen ist oder zerschlissen, wandert in den Müll oder wird als Putzlumpen verwendet. Aber von Jesus trennt man sich nicht wie von einem Kleidungsstück. Jesus ist auch weder altmodisch noch modern, sondern ewig. Dein Telefonanbieter kannst du wechseln, falls er günstiger ist. Von Jesus wegzugehen aber, den Glauben aufzugeben, wird immer nur Verlust bedeuten. Die Beziehung zu ihm ist nicht befristet, sie ist auf Ewigkeit angelegt. So wie bei diesen beiden aus dem Umfeld von Johannes dem Täufer, die in Kontakt mit Jesus kommen. Und wir haben erfahren, wer der eine von beiden ist, nämlich Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Und der andere, der Evangelist Johannes, nennt uns seinen Namen nicht. Man vermutet, dass er selber Johannes ist, dass er sich aber nicht hervorheben will. Andreas und er kennen sich ja bestens, beide sind Fische am See Genezareth. Nachbarschaft kann eine Brücke zu Jesus sein. Um mit jemandem über diese Brücke zu gehen, was gehört dazu? Offen zu sein für Gespräche. Muss man die aufdrängen? Ich denke an einen früheren Nachbarn. Er selbst war in einer anderen Religion aufgewachsen, war darin auch zu Hause, aber er wollte immer mehr wissen über das, was ich glaube. Deshalb fragte er auch das Öftere nach, wenn wir uns zufällig auf dem Bürgersteig trafen oder wenn wir uns verabredet hatten. Und wisst ihr, auch wenn sein Einstieg in sein Gespräch manchmal so freundlich spöttisch war, Sie haben ja einen besonders guten Draht nach da oben, mit seinen Fragen war es ihm ernst, wirklich ernst. Ich gebe mein Bestes, das muss sein Gott doch belohnen. Warum allein Jesus als Verbindung zu Gott? Ist das nicht sehr überheblich und intolerant? Wissen Sie, sagte ich, das ist nicht meine Erfindung. Jesus selber hat diesen Anspruch, er nahm unsere Schuld auf sich, indem er für jeden von uns starb und so ist er der Weg zu Gott. Nein, das kann nicht sein, widersprach mein Gegenüber. Für meine Schuld muss ich selber gerade stehen und das will ich auch. Mag sein, Jesus zeigt den Weg, aber gehen muss ich ihn allein. Und dann hat er mir noch eine Frage gestellt, die ihn offenbar sehr beschäftigte, je länger, desto mehr. Woher wissen Sie eigentlich, dass Sie in den Himmel kommen? Wie können Sie da so sicher sein? Und auch da konnte ich beherzt von Jesus sprechen, dass ich mich ganz auf ihn verlasse und nicht auf irgendetwas, das ich mitbringe. Ich weiß nicht, ob dieser Mann den Ruf zum Glauben gehört hat, und wie seine Antwort war. Gebetet habe ich für ihn noch an seinem letzten und mit ihm an seinem letzten Krankenbett. Ob er es noch mitbekam? Gott weiß doch um alles. Ob ein Mensch bei Jesus angekommen ist, bleibt uns das nicht hier und da tatsächlich ein Stück weit verborgen oder einstweilen noch verborgen. Nachbarschaft kann eine Brücke zu Jesus sein. Angenommen, jemand aus unserem Bekanntenkreis möchte Jesus kennenlernen, was würden die ihm sagen? Ja, komm mit zum Gottesdienst, dort in der Predigt, in den Glaubenserfahrungen, die bezeugt werden, in Liedern und Gebeten ist Jesus zusammen mit Gott die Hauptperson, auch ein Glaubensgrundkurs ist hilfreich Und wie wäre es, wenn wir zusammen Bibel lesen? Eine gute Idee, so ein Angebot, zusammen Bibel zu lesen. Malt die Bibel uns doch Jesus vor Augen, so wie er ist, wozu er gekommen ist, was er gesagt und was er getan hat. Zum Beispiel bei einem stadtbekannten Betrüger Zachäus kehrt er ein und der wird ein anderer Mensch durch Jesus. Für einen Ratsherrn, der ihn aufsucht, nimmt Jesus sich stundenlang Zeit und erklärt ihm, wie es zu einem neuen Leben durch Gott kommt. Also Seite um Seite sprechen ja die vier Evangelien von Jesus. Einmal wenden sich Festpilger nicht jüdischer Herkunft an jemanden aus dem Jüngerkreis mit dem großen Wunsch, wir möchten Jesus gern sehen. Wollen sie ihn, der in aller Munde ist, auch mal zu Gesicht bekommen, so wie manche Leute darauf aus sind, berühmten Persönlichkeiten die Hände zu schütteln? Nein, das ist es nicht. Sie ahnen, er ist anders als unsere religiösen Lehrer, als alle übrigen religiösen Lehrer. Er hat etwas zu geben, was wir nirgendwo sonst bekommen. Und jetzt die Frage, wie geht Jesus auf diese Bitte ein? Er ist bereit, ihnen seine Herrlichkeit zu zeigen. Passt gut auf. Wirklich seine Herrlichkeit. Er spricht, und damit meint er sich, er spricht vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, weil nur so vielfache Frucht daraus erwächst. Das bedeutet doch, wenn du das bekennen kannst, danke Jesus, dass du auch für mich gestorben bist, dann bist du damit ein Teil der Frucht zum ewigen Leben. Tatsächlich. Begreifen wir, diese Frage ist doch wichtig, wie sieht man Jesus eigentlich richtig? Es gibt Leute, die können sich wirklich begeistern für ihn, für seine radikale Botschaft in der Bergpredigt, sind beeindruckt, auch wie unbeirrt und frei vom Urteil der Menschen er seinen Weg ging, und sie bewundern, wie er in Streitgesprächen seine Gegner immer schlecht aussehen ließ. Aber wisst ihr, der Blick auf Jesus muss tiefer gehen, auf den Gekreuzigten. Wer ihn nämlich außer Acht lässt, vielleicht weil er meint, er brauche ihn gar nicht, geht an Jesus letztlich vorbei. Deshalb, Jesus, lenke den Blick unseres Herzens auf den Gipfel seiner Liebe, nach Golgatha. Dort am Kreuz verbirgt sich tatsächlich seine Herrlichkeit, durch die er uns den Himmel öffnet. Jemand möchte Jesus kennenlernen. Die Bibel sagt uns noch etwas dazu. Sie sagt uns nämlich, wo er wohnt. Wo er wohnt. Bei denen, die von Herzen an ihn glauben. Vor der Passion, in seinen Abschiedsreden, stellt Jesus das einmal klar. Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also leben wir mit Jesus, lieben wir sein Wort, dann wohnt er bei uns durch seinen Geist. Das ist das Geschenk des Himmels. Ein Geschenk, denke ich doch, das uns dankbar und froh macht. Es gibt Leute, überzeugte Christen, keine Frage, aber wenn man sie reden hört, dann machten sie sich immer nur klein, betrachten sich als unwert, ziemlich schlecht. Ja, sag mal, entspricht solche Sicht wirklich der Wahrheit, wenn doch Jesus in ihnen wohnt? Diese Gewissheit, Jesus wohnt in mir, was bedeutet das denn? Er ist nicht ein Besucher, ein Gast, der bald wieder geht. Er ist der Herr. Ihm gehört mein Leben. Er gibt guten Rat, lässt mich nicht allein, kennt mich durch und durch, hilft zurecht, wenn ich falsch liege, ist meine Freude, bringt mich mit Leuten in Kontakt, weil ich doch sein Bote bin, prägt sein Wesen in mir aus. Im weiten Raum seiner Gnade darf ich leben, weiß mich in seiner Hand geborgen, geh meinen Lebensweg in seiner Kraft und er lässt seine Liebe durch mich leuchten. Seine Liebe. Und das muss man auch sagen, diese Liebe ist ja keine Nebensache. Liebe ist an keiner Stelle des Christseins eine Nebensache, etwas also, das ebenso gut entbehrlich wäre. Paulus schreibt einmal im 2. Korintherbrief, die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Also auch dort, wo ich jemanden mit Jesus bekannt machen möchte, gilt, ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe kann ich es auch bleiben lassen. Es gibt schöne Merksätze dazu, zum Beispiel: Ein Eiszapfen kann einen anderen Eiszapfen nicht auftauen. Es braucht die Herzenswärme der Liebe. Oder Spurgeon, dieser Erweckungsprediger in England im 19. Jahrhundert, er war es, der sagte: Wer keine Liebe hat, kann Totengräber werden, auf die Lebenden hat er keinen Einfluss. Und treffend auch ein Wort von Hermann Betzel: Der Schlüssel zum Herzen der Menschen wird nie unsere Klugheit, sondern immer unsere Liebe sein. Die Frage ist natürlich, müssen wir dieselbe aufbringen? Nein, wir geben weiter, was von Gott kommt, was wir von ihm empfangen. Und ich sage mal, selbst der gar nicht so liebe Nachbar, so etwas soll es ja geben, selbst der gar nicht so liebe Nachbar ist jemand, für den Jesus aus Liebe starb, sein Leben aus Liebe gab. Und jetzt überleg mal einen Moment, kennst du Menschen, die offenbar nicht so viel von dir halten und dir so gar nicht liegen? Was machst du? Du klammerst sie von deiner Liebe nicht aus. Du nimmst sie auf in dein Gebet und du wirst erleben, wie deine Haltung sich ihnen gegenüber ändert. Das schafft Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir. Und die Liebe, um die es hier geht, ist auch nichts Geheimnisumwittertes. Sie kann sehr praktisch sein, sehr anschaulich sich zeigen. Dazu eine Idee nur: Du bekommst mit, wie über dir neue Nachbarn einziehen. Sobald die Möbelpacker abgezogen sind, kochst du Kaffee, kaufst Kuchen, machst ein paar belegte Brötchen, schellst oben und sagst: Hallo und herzlich willkommen. Ich wohne unter Ihnen hier und bringe Ihnen hier etwas zu essen. Sie sind ja eben erst eingezogen. Später komme ich nochmal vorbei und hole das Geschirr. Sie brauchen es nicht abzuwaschen. Und falls in diesen Tagen ein Möbelstück nochmal verrückt werden muss, melden Sie sich bitte, ich fasse gern mit an. Wäre doch eine Möglichkeit. Ich hatte vor ein paar Tagen Gelegenheit, das auszuprobieren. Da zogen tatsächlich über uns neue Leute ein. Ich denke, du kannst es ja nicht nur predigen, du musst auch machen. Also an dem Tag, wo sie eingezogen sind, am Vormittag, dann rufe ich sie an, die Frau, und sage: Also, sie haben doch so viel Arbeit, so viel im Kopf hier und in den Beinen und die Möbelpacker. Also, ich würde Ihnen gern ein paar Familienpizzen schicken. Oh, das ist aber nett. Nur wir haben schon für alles vorgesorgt. Ja, und wie könnte eigentlich ein solcher Einstieg in freundliche Nachbarschaft weitergehen? Man lernt einander näher kennen. Kann ja sein. Die neuen Nachbarn sind auch Christen. Oder sie sind es noch nicht, aber sind interessiert an Fragen über Gott. Oder sie haben damit nichts im Sinn, wie sie sagen, was aber ja nicht ausschließt, dass man sich gut versteht. Und falls sie für sich den Glauben ablehnen, was so ist, muss ja nicht so bleiben. Nachbarschaft kann eine Brücke zu Jesus sein. Also Liebe gehört dazu. Liebe, die typisch ist für eine Gemeinschaft, die in Christus beruht und in seinem Geist beieinander ist. Einer erzählt, was er erlebt hat. Mir sagte jemand: Wissen Sie, ich bin umgeben von Menschen, aber für mich interessiert sich niemand. Und dann kam ich in einen Hauskreis. Und da erzählten die über ihre Probleme und dann fragten sie mich, ob ich auch Probleme hätte. Wir möchten für dich beten. Eine ungläubige Frau, die kaum eine Ahnung vom Evangelium hatte, die war fertig mit der Welt, die ging heulend nach Hause, weil sie es kaum fassen konnte: Ich habe Menschen gefunden, die sich für mich interessieren. Die hat noch lange nichts von Theologie und von Jesus verstanden. Die hat nur gefühlt, hier ist Liebe, hier ist Gemeinschaft. Und sie kam dann wieder und dann hörte sie von Jesus und dann begriff sie mehr und mehr und dann gab sie ihm ihr Leben, Jesus, in die Hände. Das ist etwas, was Gott schenken kann, was Anziehungskraft hat, was den oft einsamen, oft so kaputten Menschen angeht, dass die Gemeinschaft der Kinder Gottes, wo der lebendige Gott wirkt. Nachbarschaft kann eine Brücke zu Jesus sein. Klar ist jedenfalls, Christsein ist kein Versteckspiel, so nach dem Motto: Hoffentlich erkennen mich andere nicht. Was ist es eigentlich, was einen an der Stelle so stumm machen kann? Steckt Feigheit dahinter? Ist es bequemer, nichts zu sagen? Fürchtet man, Spott zu ernten? Ist man um sein Image besorgt? Möchte Anerkennung nicht verlieren? Oder drückt sich darin sogar eine gewisse Entfremdung von Jesus aus? Eine Erfahrung, die liegt lange zurück, kommt mir aber manchmal in den Sinn. Um die 17 mögen wir gewesen sein, standen zusammen auf dem Schulhof, redeten über dies und das. Auch auf Gott kam das Gespräch. Ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber irgendwie muss ich mich dazu geäußert und positioniert haben. Einer aus der Gruppe sah mich daraufhin nämlich von der Seite an und was sagte er? Also, dass der Feldkampf fromm ist, das wusste ich. Dass du es auch bist, wusste ich noch gar nicht. Und da saß ich schon längere Zeit neben ihm, war so sein Sitznachbar. Wisst ihr, ich hatte das klar mit Jesus. Ich war getauft. Ich ging gern zum Gottesdienst, meist jedenfalls. Ich gehörte zur Jugendgruppe der Gemeinde. Ich war sozusagen ein echter Binnenchrist. Ein echter Binnenchrist. Aber dass man mit seinem Glauben eben nicht nur wie im Hafen liegen kann, sondern sich auch aufs Meer hinauswagen darf, das war mir schon bewusst. Nur ich hielt mich für ungeeignet. Und zu reden lag mir ohnehin nicht. Das überließ ich gern anderen, als ob man glänzend reden muss, um von Jesus gesandt zu sein. Als ob man glänzend reden muss, können muss, um von Jesus gesandt zu sein. Nachbarschaft kann eine Brücke zu Jesus sein. Wie gut, dass Gott uns Gelegenheiten schenkt, damit wir sie nutzen. Schließlich geht es doch darum, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Es war vor einiger Zeit bei einem Klinikaufenthalt. Gewünscht hatte ich mir, dafür auch gebetet, dass die eine oder andere Gelegenheit entstehen würde, dass ich von Gott reden könnte. Wir lagen zu dritt auf dem Zimmer. Wie das so ist, man stellt sich kurz vor, wo man herkommt und was man beruflich macht. Meist ist man auch rasch per Du. Ich also sage: Ich bin Pastor. meint der eine, ja gut, warum nicht, muss es auch geben. Und der andere, der legt nach einer Weile die Zeitung weg, kann sein, bei der Bild-Zeitung, weiß ich nicht mehr, ist auch egal, und sagt, hör mal Jan, ich bin katholisch, aber ich arbeite als Hausmeister in einer Einrichtung der evangelischen Kirche. In ein paar Tagen ist doch Reformationstag. Du bist Pastor. Kannst du mir mal erklären, was es mit der Reformation überhaupt auf sich hat? Könnt ihr euch vorstellen, wie ich in dem Moment in meinem Herzen gejubelt und Gott gedankt habe, dieser Mann, der so fragte, was für eine Steilvorlage, den Glauben zu bezeugen. So konnte ich erzählen dann ein bisschen von Martin Luther und dann von den vier Grundsätzen reformatorischen Glaubens. Allein aus Glauben sola fide wird der Mensch vor Gott gerecht, von Gott gerecht gesprochen. Allein aus Gnade sola gratia geschieht das. Man kann es sich nicht verdienen. Allein die Heilige Schrift sola scriptura ist Maßstab für Glaube und Leben. Allein Christus, solus Christus, allein Christus ist der, durch den wir gerettet werden. Und dieser Zimmernachbar, er hörte sehr aufmerksam zu. Beten konnte ich in den Tagen auch noch für ihn, für seine OP, seine Familie. Wie es letztlich dann weiterging, weiß ich auch hier nicht. Nachbarschaft kann eine Brücke zu Jesus sein. Er als Einziger vermag Menschenherzen zu erreichen, dass jemand sich ihm öffnet und zum Glauben kommt. Ich erlebe, dass manche Christen ständig sozusagen unter Druck sind, sich unter Druck gesetzt sehen bei dem Gedanken, selbst dafür verantwortlich zu sein, dass andere zu Jesus finden. Ist das denn so? Können wir Leute überreden? Sollen wir das überhaupt versuchen, sie zu überreden? Der Herr macht uns zu seinen Boten, die ihn bezeugen. Also wir laden zu Jesus ein. Genauer gesagt, wir geben seine große Einladung weiter, holen jemanden dort ab, wo er innerlich ist, gehen Schritte mit ihm, Mitarbeiter zu sein, damit ein Mensch den Glauben entdeckt und sich auf diesem Weg Jesus anvertraut. Das ist eine schöne Berufung, um sie in der Kraft des Heiligen Geistes dankbar zu leben. Und den Weg des Gebets gehen wir doch dabei. So wie das Manfred Siebald in einem seiner älteren Lieder singt, gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton, Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir, Wunden zu finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür. Nachbarschaft kann eine Brücke zu Jesus sein. Und dabei kommt mir auch in den Sinn, was wir in der Apostelgeschichte einmal erfahren, Kapitel 10, ja. Da ist der römische Offizier Cornelius in Caesarea. Er lebt in Ehrfurcht vor Gott, hält sich vermutlich zur jüdischen Gemeinde, also zur Synagoge dort. Und dem hatte Gott klar gemacht, dass er Besuch bekommen würde von Petrus, der als Bote von Christus unterwegs zu ihm wäre. Was macht Cornelius? Er steht dann dort, er lädt seine Verwandten und seine engsten Freunde ein, damit sie alle durch Petrus das Evangelium von Jesus hören. Wie wäre es eigentlich? Wäre doch ein Versuch wert, oder? So ein Treffen mit Freunden und Nachbarn bei uns zu Hause, wo man zum Beispiel zunächst einen guten Jesusfilm schauen kann und dann darüber ins Gespräch kommen kann, vielleicht auch noch einen kleinen Imbiss vorbereitet. Und jedenfalls in der Hoffnung, Menschen erleben den Wunsch, Jesus näher kennenzulernen. Kann jemand durch mich Jesus finden? Die Frage soll uns nicht bedrücken. Und machen kann man es selber ohnehin nicht. Wohl aber Gott zur Verfügung stehen, eben mit Jesus leben und zur rechter Zeit von ihm reden. Ob dabei denn herauskommt, dass der andere den Schritt zu Jesus macht, zum Glauben wagt, liegt nicht in meiner Hand, auch wenn ich es von Herzen wünsche und dafür bete. Könnt ihr euch vorstellen, wie mir vor Freude, vor Glück fast die Tränen gekommen sind, als jemand schlicht und ergreifend zu mir sagte, du bist mein Menschenfischer. Wie es dazu kam? Suche nach der Wahrheit, die hält und trägt, Gottesdienste, Glaubensgrundkurs, auch persönliche Gespräche, das Wirken des Heiligen Geistes, und auf diesem Weg war jemand Jesus begegnet, wurde von der Macht seiner Liebe überwältigt und lebt seitdem mit ihm. Ich fand ein Gebet und damit möchte ich schließen. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus, du hast uns aufgetragen, dein Evangelium allen Völkern zu bringen. Doch in einigen Ländern ist es verboten, dein Wort zu lehren. Du aber schickst Menschen von dort zu uns. Viele von ihnen brauchen Asyl oder kommen zur Ausbildung hierher. Andere mussten fliehen, weil ihr Land mit Krieg überzogen wird. Wir wollen gastfreundlich sein und sie willkommen heißen. Mach sie hungrig nach unserer Freundschaft, erwartungsvoll in unsere Häuser zu kommen und bereit, mit uns zum Gottesdienst zu gehen. Richte es so ein, dass sie durch uns dich kennenlernen und deinem Ruf zum Glauben folgen. Sende doch bitte besonders viele aus Ländern, in denen Missionsarbeit verboten ist oder wo große Not herrscht. Sorge dafür, Herr, dass sie gut verteilt im ganzen Land sicher wohnen können, sodass viele Gemeinden und einzelne Christen mitarbeiten können. Wir wollen lernen, ihnen dein Evangelium verständlich zu machen. Leite uns, Herr, beim Arbeiten und Glauben und Hoffen und Beten. Amen.